Genau, ich habe in meinem Team, also neben diesen Musikern, auch noch den Klaus, der sitzt da hinten an der Ecke. Und dieser Klaus, mit dem zusammen habe ich ein Buch geschrieben, auch Du sollst leben. Und da haben wir ein Heilungszeugnis aufgeschrieben, die Heilung seiner Frau von Krebs. Und die hatte dann wirklich sehr viele Metastasen, 80. Was sagt die Medizin? Bye, bye. Da können auch wir nichts mehr tun. Ja. Aber Gott konnte doch noch was tun und das Schicksal hat sich gewendet und wir haben das aufgeschrieben und Klaus und Elfriede sind passionierte Seelsorger und die sind bei den meisten meiner Veranstaltungen dabei und machen dann rund um die Uhr Seelsorge und ich bin sowas von entlastet und kann immer sagen, gehst du zu Klaus? Und ja, und dann ist das so, dass Klaus und Elfriede dann in irgendeiner Besenkammer, also die Seelsorge machen, irgendeinem Hinterzimmer, wenn eins zur Verfügung steht, und dann machen die Stund ein, Stund aus. Und das geht den ganzen Tag lang. Und dann kommen sie hervor aus der Besenkammer und ihr Gesicht strahlt. Es ist Gabe, ne? Wenn man in seiner Gabe ist. Dann macht man 10 Stunden Seelsorge und kommt strahlend, strahlend hervor und man ist gar nicht wie erschlagen von der Arbeit, sondern man ist gesegnet, dass man das alles tun konnte und durfte und das erlebt hat. Ja, also Klaus wird da sein, auch das Wochenende und ihr könnt ihn ansprechen und ich denke, die meisten von euch, ihr kennt ihn nicht und er euch nicht und da könnt ihr hingehen und dann werdet ihr ihn nie wiedersehen und dann könnt ihr da die Kellertür aufmachen und die Hunde rauslassen, die bellenden Hunde rauslassen und der Klaus wird die dann bändigen. Ist ein guter Hundebändiger geworden. Ja, Kraftquellen erschließen, gutes Thema. Hm? Männer sind immer sehr interessiert daran, was Kraft gibt. Und was auch die Kraft nimmt, Männer wollen mit Macht umgehen. Stimmt? Ja, das stimmt. Braucht ihr nichts zu sagen, ich weiß das. Weil das aus der Schöpfung hervorgeht. Ich habe Gott natürlich gefragt, wie ist das, was soll ich denn sagen über die Kraftquellen? Und natürlich ist dieser Anhaltspunkt hier aus 1. Mose 26, wo Isaak die Quellen seines Vaters Abraham wieder ausgegraben hat. Aber dann typischerweise hat der Herr wieder alles umgeschmissen und gesagt, fang mal ganz am Anfang an. Was war denn ganz am Anfang? Da schuf Gott Himmel und Erde. Ja, hat nicht der Teufel gemacht, ne? Auch nicht deine Firma. Also das waren die alle nicht. Also Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und ich gehe mal dahin zu 1. Mose, wo das dann steht. Im Anfang schuf Gott die Himmel, Plural, die Himmel und die Erde. Und es gibt himmlische Quellen und es gibt irdische Quellen. Es gibt himmlische Macht und es gibt irdische Macht. Gott schafft den Himmel und die Erde. Und wir als Menschen haben immer mit beiden Seiten zu tun. Ne? Wir stehen mit einem Bein im Himmel und mit einem Bein auf der Erde. Wir stehen auf beiden Seiten und wir könnten die Kraftquellen von beiden Seiten erschließen. Wenn wir denn wüssten, wie. Aber vielleicht wissen wir es bald noch mehr. Also es gibt Quellen, die sind ewig, die sind himmlisch und es gibt Quellen, die sind zeitlich und die sind irdisch. Es gibt Quellen erster Ordnung und zweiter Ordnung. Die erste Ordnung sind Quellen, die sind immer, die waren immer, die sind immer und die werden immer sein. Ist das gut? Oder ist das gut? Das ist sehr wichtig. Es gibt Quellen, die sind gar nicht abhängig von dir, ob du auch lieb bist und brav bist und ob du auch so moralisch bist. Die fließen einfach trotzdem. Das haben die schon immer getan und das werden die auch immer tun. Wenn wir an diesen Quellen anknüpfen können, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil diese Quellen, die sind nicht abhängig von deiner desolaten Geschichte. Ja, vielleicht guckst du zurück und meine Geschichte und mein Vater und meine Mutter und überhaupt, und das war alles ganz schwierig und ganz schrecklich. Mag sein, aber es gab auch schon eine Geschichte vor dir. Es gab auch schon etwas davor. Und das gibt es auch noch danach. Das ist nicht abhängig von deiner Geschichte und deinem Zustand. Ich finde das eine gute Nachricht. Das ist wie die Bibelstelle, wo es heißt, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt einfach regnen. Macht er einfach. Ist so. Da musst du nicht nett für sein. Der lässt trotzdem regnen. Du musst auch nicht den Zehnten zahlen. Trotzdem, Regen kommt. Ist das gut oder? Ja, das werde ich des Öfteren sagen, dass gut ist oder gut ist, weil das ist einfach gut. Am Anfang, ganz am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und es gibt himmlische Quellen und es gibt irdische Quellen. Und die Erde war wüst und leer. Fühlst du dich auch manchmal so? Wüst und leer, öde steht da wörtlich, öde. Ach, ist das alles öde. Meine Familie ist so öde und meine Frau, ehrlich gesagt, ist auch so öde. Und dann meine Ehe und die Arbeit und die Kollegen und öde. Die Erde war öde. Aber über dieser Öde und über der Finsternis schwebte der Geist Gottes. Für uns ist eine sehr gute Nachricht: Der Geist Gottes ist scharf auf Öde. Der will die. Der will die. Der Geist will die Öde. Und was macht er dann damit? Er verwandelt die in ein Paradies. Ja, das ist eben so. Ich meine, das ist seine Spezialität. Ne? Er schwebt über der Öde und über dem Tohuwabohu und über dem Chaos und über dem Durcheinander und über all dem, was du nicht haben willst, schwebt aber der Geist Gottes. Den wollen wir ja dann schon. Ne? Und der möchte das alles haben, der möchte das alles haben, diese Öde und die Finsternis und das Durcheinander, er möchte das alles haben. Und das Erste, was darüber gesprochen wird, ist, es werde Licht. Ja, ein guter Anfang, ne? Es werde Licht. Und das Licht geht an und alle laufen weg. Vor dem, was sie nun da zu sehen kriegen, an Durcheinander und Chaos und Tohuwabohu. Das Licht geht an, das Licht kommt. Schön. Und als ein Mann machst du es genauso. Du stellst dich dem Chaos gegenüber und du sagst, es werde Licht. Und der Geist Gottes sagt, das höre ich mal gerne. Also, das ist mal eine gute Ansage. Dein ganzes Abgenervtsein und Geklage und all dein Widerstand kennen wir schon alles. Aber dass du jetzt auf einmal sagst, es werde Licht, das ist ja richtig biblisch. Also, das ist mal eine gute Ansage. Zu sagen, es werde Licht. Wenn das Licht kommt, was macht die Finsternis? Einfach so, ne? Also, ich habe festgestellt, es gibt viele Christen, die kämpfen gegen die Finsternis, wie verrückt. Immer gegen die Finsternis. Die Finsternis ist sehr mächtig, sehr groß. Aber sie sagen nicht, es werde Licht. Die Welt kann das nicht sagen. Die Welt kann nicht sagen, es werde Licht. Die Welt kann nicht sagen, es werde Hoffnung. Die Welt kann nicht sagen, du sollst leben. Die Welt kann solche Dinge nicht sagen, der Himmel kann die sagen. Du sollst leben. und zu dem Kranken und du sollst rein sein und deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer waren außer sich. Wie kann Jesus das sagen? Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er, damit ihr mir glaubt. Oder er sagt, was ist leichter? Er sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben. Oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, also was ist jetzt leichter? Leichter? Ich meine, leichter? Wir würden doch sagen, was ist schwieriger? Was ist schwieriger zu sagen? Und Jesus sagt, was ist leichter? Ah. Und damit ihr dann glaubt, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben, sagt er dem, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause. Der voll gehorsam, sehr gehorsam, steht auf, nimmt sein Bett und geht. Mitten durch die Pharisäer hinweg, die außer sich sind. Guter Gehorsam, ne? Nimm dein Bett, steh auf. Also dieses Aufstehen ist für uns alle ein großes Thema. Ne? Wir alle werden so gelähmt und so ermüdet und wir sind so, ah. Und Gott möchte uns wieder, dass wir wieder aufstehen. Aufstand. Dass wir den Aufstand proben. Den Aufstand des Lichts. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über deinen Pastor. Genau. Den sollst du unterstützen. Ist aufgegangen über dir. Finsternis bedeckt die Völker, dunkel die Nationen, aber über dir strahlt der Herr auf. Die Antwort auf die Finsternis ist das Licht. Wer ist das Licht? Jesus. Und Jesus sagt, du. Ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. So, ich bin es, aber in seinem Namen sind wir es. Und wir haben einen Mund und wir können sagen, es werde Licht. Und wenn wir das nicht sagen, wird es nicht Licht. Da mag ja so viel Licht gekommen sein, wie will, aber wenn wir nicht mit dem Licht zusammenarbeiten, wenn wir nicht wenigstens sagen, es soll sein, dann stehen wir dem im Weg. Ja. Das Licht kommt, die Herrlichkeit kommt. Die Lösung für die Finsternis ist das Licht. Nicht, dass alle Probleme gelöst werden. Nicht, dass alles durchgearbeitet wird zum hunderttausendsten Mal. Sondern dass das Licht angeht, dass das Licht kommt und die Finsternis seltsamerweise verschwindet dir einfach. Aber das Licht kommt durch dich. Und jeder von uns hier vertritt doch eine eigene Welt, oder? Du lebst in deiner Welt, ich nicht. Es ist deine Welt und deine Welt ist einzigartig. Nur du lebst in deiner Welt. Sagt deine Frau auch, ne? Also du lebst wirklich irgendwie ganz in deiner eigenen Welt. Also das ist mir schwer verständlich. Aber die wohl lebt auch in ihrer eigenen Welt. Jeder Mensch lebt in einer eigenen Welt. Und in dieser Welt, wer sagt, es werde Licht? Ist nämlich deine Welt. Und es ist an dir zu sagen, es werde Licht. Ist das gut oder ist das gut? Ich übe mich da drin, jeden Morgen, dass ich sage, was das sein soll heute. Ich akzeptiere nicht mehr, dass der Tag mich bestimmt, sondern ich übe mich, dass ich den Tag bestimme. Ich übe mich darin, dass nicht die Arbeit mich bestimmt, sondern ich die Arbeit. Wer bestimmt wen? Männer wollen ganz gerne bestimmen. Stimmt's? Ja, dann mach doch. Die Herrschaft fängt mit Selbstbeherrschung an. Fang bei dir selber an. Sag, was sein soll. Sag es doch. Sag es doch. Und in dir ist Widerstand. Wer bin ich, dass ich sage? Aber dein Leben ist doch dir gegeben. Es ist doch deins. Gott hat dir dein Leben gegeben. In diesem Leben hast du eigentlich das Sagen. Es ist ja deins. Ich sage das immer wieder, ich predige das immer wieder und und es predigt sich leicht, ja, ich weiß, aber es tut sich nicht leicht. Weil wir sind gewohnt, dass wir nicht unser Leben bestimmen. Der Wecker bestimmt morgens, geht los. Der Wecker geht, gegen deinen Willen. Geht er um 6 Uhr. Du willst nicht, der Wecker, doch. Und dann stehst du dann auf und dann hat dein Verstand schon den Tag, der jetzt kommt, schon vorberechnet. So, du weißt schon am Anfang das Ende. Du weißt schon alles, was läuft in diesem Tag. Es ist alles schon vorgegeben. Und gefällt dir das, was dir da alles vorgegeben wird? Ja, also nicht immer so, ne? Also oft ist es so, ach, wäre schon Abend. Ach, hätte ich die Mühle schon rum. Viele sagen auch, ach, wäre die Woche schon rum. Viele sagen auch, ach, wäre alles schon rum. Endlich Urlaub, endlich Rente. Das ist, dass wir unser Leben verlieren. Wir verlieren unser Leben, weil wir nicht darüber sagen, wie es sein soll. Gott schafft den Menschen, kommen wir gleich zu, ein paar Verse weiter, ne? Wird der Mensch geschaffen, namens Adam. Und Gott sagt zu ihm, du sollst ein Opfer der Umstände sein und du sollst in der Hierarchie ganz unten dich durcharbeiten und dann musst du Karriere machen und dann musst du alle anderen Brüder als Konkurrenten sehen und dann musst du mal sehen, dass du Geld verdienst und dann musst du. Was hat er denn gesagt? Du sollst herrschen. Ja, mach mal. Wer regiert denn dein Leben? Wer herrscht? Was herrscht? Warum hast du dem die Erlaubnis gegeben zu herrschen? Wann hat das angefangen? Wann hast du resigniert? Wann hast du aufgegeben? Wann hast du angefangen zu glauben, ich habe sowieso nichts zu sagen? Wo ging das los? Kinder haben das noch nicht. Die haben was zu sagen und die reden. Und wir bringen sie zum Schweigen und sagen, hör auf. Aber so, ist das wichtig oder ist das wichtig? 6. Tag, Gott schuf den Menschen. Aber wir gehen nochmal zurück, was hier alles vor sich geht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das Licht hat also nicht gesagt, nein, ich kann nicht oder ich bin ja gar nicht da. Tut mir leid, funktioniert nicht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Gott machte die Wölbung und schied die Wasser unterhalb und oberhalb. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und so geht das jeden Tag weiter, die Schöpfung. Ihr Lieben, die Schöpfung ist durch und durch eine Kraftquelle. Glaubst du? Durch und durch. Alles an der Schöpfung ist für uns eine Kraftquelle. Wenn du deine Augen zum Himmel emporhebst, vielleicht hast du früher mal in einem Zelt übernachtet und hast dir den Himmel angeguckt. War es eine Kraftquelle oder nicht? Weil du die Dimensionen wieder hast. Das ist groß. Das ist sehr groß und ewig. Und deine Probleme sind nicht so groß und ewig. Aber die Himmel und die Wasser. Wie ist das, wenn du an das Wasser gehst? An den Fluss, an den See, an das Meer. Tut das gut? Immer tut das gut. Und wir sehen diese Brandung, wir sehen diese Kraft, die da drin ist, in diesem Strom von dem Wasser. Und das ist alles für uns. Männer tut das gut. Wir sind schon ein Kraftwerk am Bauen, am Ufer und wie man das, was man alles machen könnte. Und so geht das. Und dann die Natur, der Wald und die Bäume und die Felder. Ist das gut oder ist das gut? Es tut uns sowas von gut, ja. Hat Gott alles gemacht für uns. Für uns. Und es ist so schön, ich bin jetzt hier schon eine Woche, ehrlich gesagt, im Frankenland. Nach meinem Namen haben die das hier benannt. Das finde ich ja auch irgendwie erstaunlich. Und ich dachte, ich besuche mal hier mein Land und guck mal, was da so ist. Ja, und dann so schön, ne? Diese Gegend und diese Täler, enge Täler und diese Felsen, die das sind. Und es tut alles so gut. Es ist alles eine Quelle. Das sind die natürlichen Quellen. Männer müssen in den Wald. Und die Gemeinde sagt, Amen. Das ist so. Und wenn du da in dem Wald bist und wenn du diese Zeit hast und du kommst so ein bisschen wirklich da an in diesem Wald und dein Handy ist mal, der Akku leer oder so, also ist mal, hält mal still, dann kommt in dir so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit auf. Diese Wälder und ich irgendwie, wir haben irgendwie was miteinander zu tun. Also irgendwie gehöre ich dazu und das gehört zu mir. Das ist nicht ein Ding, diese Natur. Das ist nicht einfach ein Objekt, sondern das ist, irgendwie haben wir ein Verhältnis zueinander. Kommen wir zu den Tieren. Wird noch besser, ne? Auch die Tiere. Was macht das mit uns, wenn wir einen Hund haben? Oder du hast so eine kleine Katze und die ist voller Vertrauen zu dir. Ist das eine Kraftquelle oder nicht? Ist das schön oder ist das nicht schön? Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ihr Lieben, Krankenhaus. Anstalt. Oh Mann. Und ich habe so oft gedacht, wenn man diese Kranken in ihren Betten nur mal rausschieben würde, raus, da draußen so, zu einem Baum und da fliegt ein Vogel rein oder so und das würde unendlich viel Heilung bewirken, glaubt ihr? Als an die Decke zu starren und da liegen, viele können sich gar nicht bewegen, ne? Die starren dann da an so eine weiße Decke oder in so eine Neonlampe. Ja, ne? Das ist sehr heilsam. Keine Sonne, kein nichts, da, ne, so, da hängen die in der Krankenhausatmosphäre und ich habe gedacht, die müsste man alle mal rausschaffen. Das wäre gesund, das wäre sehr, sehr, sehr gut für die. Und jetzt ein Tier. Ich habe auch im Altenheim gearbeitet, also ich bin anstaltserfahren. Und im Altenheim ist das Gleiche, also so, wenn da ein Tier auftaucht, wenn da eine Katze kommt oder so, das ist ja, als würde die Sonne aufgehen. Das ist ja, die werden wieder lebendig. Es gibt ja so Therapiehunde. Habt ihr mal davon gehört? Mir hat jetzt einer erzählt, so ein Mann, dass er mit so einem Therapiehund geht, der da in solche Heime, hat mir erzählt von einem Mann, der hat auf nichts mehr reagiert. Der war irgendwie, war der nur da, aber hat auf nichts mehr reagiert, auf keine Ansprache, auf nichts. Jetzt kam der Hund. Und mit den Tagen fing der Mann an zu reagieren auf den Hund. Und dann hat er den Hund berührt. Und dann fing er an zu sprechen, nicht mit den Menschen, mit dem Hund. Fing an mit dem Hund. Und so, und ich war so gerührt, ich dachte mir, keine Therapie, kein Arzt, keine Chemie, nichts kann sowas zustande bringen, ne? Der Hund. Und der Mann kam aus seinem, ja, weiß ich nicht, was für ein Zustand der da hatte, kam der wieder raus durch den Hund. Ich dachte mir, oh Mann, ist das schön, oder? Ist das schön. Tiere, ne? Jedes Kind will unbedingt ein Tier haben, ne? Am besten ein Pferd. Die Mädels, alle ein Pferd. Oder ein Einhorn, noch besser. Gibt nicht so viele am Markt, aber das wollen die unbedingt haben. Ja, und so, und das ist einfach so, ja, also das sind für uns Kraftquellen, ne? Und wenn wir schon ewig kein Tier mehr gesehen haben und mit keinem Tier mehr in Berührung kamen, wird es Zeit, hm? Mach Ferien auf dem Bauernhof, komm wieder raus, komm in die Natur, komm aus dem Büro, komm hinter den Bildschirmen hervor, du bist gemacht für diese Welt. Diese Natur, diese Welt, für diese bist du gemacht. Diese braucht dich und du brauchst sie. Amen. Das ist sehr wichtig. Ne? Wir gehören zusammen. Ja? Wir können die Natur nicht einfach sich selbst überlassen oder den Konzernen oder weiß ich nicht, den Gentechnikern oder wem. Ne? Wir müssen auch sagen, nee, das ist unsere. Das ist aber mein Garten. Ne? Das ist aber mein Land, das ist aber mein Himmel. Chemtrails auf Wiedersehen, ne? Ist mein Himmel. Ich will das nicht sehen, ich will das nicht, ich will das nicht und ich will das und ich will das und ich will es so. Und die Natur sagt, endlich einer, der mal das Richtige spricht für uns. Und ich habe festgestellt, bei vielen so Heiligen, denen ihr Garten sieht viel besser aus als alle Gärten drumherum. Alles geht besser, alles wächst besser, alles bringt mehr Frucht, alles ist gesegnet. Schön? Ja, das ist schön. Und wir sind gemacht, um ein Segen zu sein. Gute Herrschaft ist ein Segen. Schlechte Herrschaft ein Fluch. Ja? Die Hierarchie, wir herrschen übereinander. So ist das nicht gedacht, sondern dass wir das Gute in der Welt mehren, indem wir anfangen zu sprechen. Also hier ist die ganze Schöpfung und diese Welt wird geschaffen, das sind die irdischen Quellen. Und und ich denke, ja, müsst ihr euch überlegen. Ne? Also ich habe festgestellt, viele, viele Männer sind sowas von am Limit, sind sowas von kaputt und müssen immer weitermachen, wie die Sklaven. Und wann sind sie das letzte Mal in die Berge gegangen, in irgendeine Hütte gegangen und haben irgendwie wieder entdeckt, dass sie auch noch Menschen sind und dass eigentlich noch es ein größeres Leben gibt. Das war schon vor ihnen und das wird noch nach ihnen sein. Und ihr Bürojob wird vergehen. Und niemanden wird das noch interessieren. Niemanden. Jemals. Ich habe festgestellt, im Krankenhaus auch wenig Personal, ne? Wenig Personal. Und jeder ist ja so unheimlich unersetzlich. Aber wenn einer weg ist, es dauert nicht lang, ist vergessen. Du bist sowas von ersetzlich. Glaubst du, in der Schöpfung bist du ersetzlich? Oder bist du da drin einzig? Es gibt nur einen von deiner Art. Na also sowas. Aber so in der Hierarchie und in diesen Systemen und auch oft in der Gemeinde bist du sowas von ersetzlich. Ob nun du da vorne in der Reihe sitzt oder ein anderer. Ist das wichtig? Nee, das ist nicht wichtig. Hauptsache die Zahl stimmt. Sind wir Nummern? Wir sind keine Nummern. Mitgliedsnummer, sowieso, sowieso, sowieso. So, wir sind Männer, wir sind Adam, wir sind geschaffen, um mit dieser Schöpfung in Beziehung zu stehen und sie zu segnen, sie zu sehen. Ich sehe dich. Und dann kommen die kranken Tiere zu dir und stehen vor deiner Tür und sagen, du betest doch für Heilung, oder nicht? Du bist doch ein Christ. Hier bin ich, bet mal für mich. Ach, was wir schon viele Tiere bei uns hatten. Mit wer weiß was allem. Und wir haben uns gefragt, wo kommen die her? Was machen die, dass die zu uns kommen? Die wollen gesegnet sein. So wie du. Die Schöpfung wartet, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, um teilzuhaben an der Herrlichkeit, der Freiheit der Kinder Gottes. Ist ein Ding, ne? Die ganze Schöpfung wartet drauf, auf dich, dass du dich daran erinnerst, ich bin ein Mensch. Ich bin der Mensch. Ich bin der Mensch. Ich habe einen Mund. Ich bin das Gegenüber Gottes. Ich bin sein Sohn. Er hat seinen Geist, er hat sein Leben in mich gehaucht. Ich lebe sein Leben. Das ist heilig. Hm? Ich lebe ein heiliges Leben. Ich lebe sein Leben. Ich habe das nicht selber gemacht. Ich habe es empfangen. Wunderbar, Gott macht den Menschen lebendig und bläst ihm den Geist in die Nase, macht ihn lebendig. Und das Erste, was der Mensch dann sieht, ist das Gesicht des Vaters. Das ist das Erste, was er sieht. Es ist so, man sagt, wenn auch Tiere, neugeborene Tiere, den ersten, den die sehen, auf den sind die geprägt. So, denn die glauben, das ist meine Mutter. Und wenn du die anguckst, dann glauben die, du bist ihre Mutter. Und dann werden die dir hinterherlaufen und erwarten, dass du jetzt mal ein bisschen dich mütterlich benimmst. Ja, das ist so, das ist das Erste, was sie sehen, das erste Gesicht, die erste Zuwendung, die sie sehen. Darauf werden die geprägt. Adam hat als erstes den Vater gesehen und in sein Angesicht geschaut. Herr, lass dein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Guter Segen, ne? Das Angesicht, die Bibel ist voll von dieser Angesicht-Theologie, ne? Dass wir sein Angesicht sehen und wir werden nur Söhne, wir werden nur so wie Gott und wir sind geschaffen zu sein, so wie er, indem wir ihn anschauen. Das ist eine Sache des Anschauens. Das kann man nicht lernen auf einer Bibelschule oder in einem Kurs oder in einem Buch oder so. Das ist keine Sache des Wissens, sondern des Sehens. Du schaust ihn an und dieser Anblick, er verwandelt dich. Im Gesicht des Vaters siehst du, wer du bist. So wie er dich anschaut, so wie er zu dir spricht. Das macht den ganzen Unterschied. Wenn wir dieses Verhältnis zum Vater nicht finden, dann bleiben wir Waisenkinder, auch christliche Waisenkinder. Wir sind gerettet und doch Waisenkinder. Und wir bauen Waisenkirchen, weil wir sein Angesicht nicht sehen. Jesus aber ist gekommen, um den Schleier wegzunehmen. Er ist gekommen, um uns wieder zurück zum Vater zu bringen. Stimmt, oder? Das ist sehr wichtig. Jesus hat uns die Sünden vergeben mit einem bestimmten Zweck, dass jetzt die Sünde weg ist, dass die Probleme sind zur Seite. Jetzt können wir wieder zum Vater kommen. Jetzt können wir wieder Söhne werden mit ihm zusammen. Wir sind Adam, wir sind geschaffen in seinem Bild. Und wir müssen ihn anschauen. Er ist das Bild. Er ist das Bild, das wir anschauen. Und dann werden wir im Kleinen wie Gott im Großen. Hast du darauf Lust? Ach, es wäre so schön. Ja, aber ich habe keine Zeit nach der Rente. Ich muss erst noch arbeiten. Na klar. Ja, dann arbeite. Und vermassle dein Leben. Viele Männer verkaufen ihr Leben für die Arbeit. Es ist doch schockierend, dass es heißt, ich habe es vorhin noch irgendwem erzählt, dieser Psalm. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, Wecker, euch spät niedersetzt, endlich Feierabend. Das Brot der Mühsal esst. So viel gibt Gott seinem Geliebten im Schlaf. Nee, jetzt, ne? Das gibt's doch nicht. Seinem Geliebten bist du der Geliebte. Das ist die Frage. Identität. Wer bist du? Bist du der Geliebte? Weißt du, dass du der Geliebte bist, der sich des Vaters sicher ist? Sicher. Die Sicherheit ist nicht das Geld, die Sicherheit ist nicht die Rente, die Sicherheit ist nicht das. Das ist die irdische Quelle. Die irdischen Quellen sind vergänglich. Aber das Angesicht des Vaters, wenn sein Angesicht über dir leuchtet und das ist sicher, wie würde sich das anfühlen? Oh Mann. Du könntest das Licht der Welt werden. Du könntest strahlen. Du könntest wieder scheinen. Den Glanz von seinem Angesicht. Glaubt ihr, dass Gott Furcht hat? Unser Papa, glaubt ihr, dass er Furcht hat? Vor der Rezension? Vor Merkel? Vor, weiß ich nicht. Ist mir gerade nur so eingefallen. Oder vor, weiß ich nicht, vor dem Crash von den Finanzen. Glaubt ihr, Gott hat Angst? Ja, wieso fürchtet er sich denn gar nicht? Weil er ist von alledem überhaupt gar nicht abhängig. Ist Gott abhängig von dem, von der Politik, von der Wirtschaft, von dem Geld, von irgendwas? Ist Gott abhängig davon? Ja, nur überhaupt gar kein bisschen. Ne? Ist die Natur abhängig davon? Das alles ist überhaupt nicht abhängig davon. Aber wir meinen, wir sind total abhängig davon. Und es ist nicht wahr. Je mehr du von Gott abhängig bist, je unabhängiger wirst du von der Welt. Du bist nicht mehr davon abhängig. Ja, weil Gott gibt dir die Sicherheit. Er ist bei dir. Ich werde mit dir sein in allem, was du tust. Es ist immer die gleiche Antwort, die wir finden in der Bibel. Wenn die Leute deine größten Nöten waren und sich dachten, das geht alles gar nicht, dann sagt Gott immer das Gleiche. Fürchte dich nicht, denn, Begründung, ich werde mit dir sein. In allem. Ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen, sodass du mutig sagen kannst, ich will mich nicht fürchten. Ist das gut oder ist das gut? Aber wir fürchten uns. Warum fürchten wir uns? Weil wir diese Beziehung zu dem Vater nicht haben. Das ist aber der Ursprung. So sind wir aber gemacht. Wir sind geschaffen in seinem Angesicht. Wir sind geschaffen sein Bild. Wir müssen das zu sehen kriegen. Das ist wichtig. Wir können nicht wir sein. Wir können keine Männer sein, die ihren Job erfüllen und die Welt segnen und eine positive Herrschaft reinbringen, wenn wir unseren Vater nicht sehen. Jesus sagt, ich kann wie viel tun? Ich kann nichts. Na, also hallo. Da muss aber Jesus sich geirrt haben. Hat er die Evangelien nicht gelesen oder was? Mann, der hat so viel getan, dass die Welt die Bücher nicht fassen würde, würde man alles aufschreiben, was der getan hat. Und jetzt sagt er, ich kann aber gar nichts tun von mir aus. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Denn was der tut, das tut auch der Sohn. So, und jetzt heißt es, dass Jesus sagt, wir werden die gleichen Werke tun wie er. Ja, wie denn das? Indem wir, genau wie er, den Vater tun sehen. Und dann sagt Jesus, und größere Werke. Also der Vater möchte auch noch ein paar größere Dinge uns zeigen. Und wenn der die tut, die größeren Dinge, ja, dann werden wir auch die größeren Dinge tun. Denn wir machen ja alles, was der macht. Wir sind ja die Söhne. Wir sind dabei. Hallo? Wenn der Papa auf den Traktor, ja, dann will ich auch auf den Traktor. Ja, wohin sonst? Ich will dabei sein. Ich bin der Sohn. Ich muss das sehen, was der tut. Ich will das alles wissen. Ich hab als Kind, glaube ich, am meisten daran gelitten, dass mein Vater mich nicht mitgenommen hat zu dem, was er tut. Ich wusste bis in mein Teenageralter überhaupt nicht, was der tut. Keine Ahnung. Wusste ich nicht. War kein Thema, wurde nicht mitgeteilt. Ja, wie soll man da Sohn sein? Ha? Da bist du ein Waisenkind, obwohl du Eltern hast. Denn du wirst nicht beteiligt. Aber Gott möchte uns beteiligen. Er möchte Söhne, er möchte Kinder, er möchte sich um jemanden kümmern. Und wenn er sich um uns kümmert, wenn er sich unserer annimmt, wenn er uns als seine Kinder behandelt, denkt dran, Eltern haften für ihre Kinder. Ist das gut oder ist das gut? Also das ist auch sehr gut. Ne? Eltern haften, Gott sagt, okay, das sind meine Leute, ich mache das, ich bezahle. Die haben alles kaputtgeschmissen, aus Versehen natürlich. Ich regle das. Ich bin ja der Vater. Ich habe so einen Freund, der hat auch ein Vaterherzbuch geschrieben, Das Herz des Vaters entdecken. Henk Bruggemann, sehr schön. Ich habe ihm das übersetzt, habe ich ihm geschenkt. Nicht wissend, wie viel Arbeit so eine Übersetzung ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es ist ein sehr gutes Buch, Das Herz des Vaters entdecken. Und der hat 8 Kinder. Und die kamen alle eins nach dem anderen in die gleiche Schule. So immer, wenn die dann alt genug waren. Und dann sagten die Lehrer, als das nächste Kind in die Schule kam, ach, wieder ein Bruggemann. Ach, wieder ein Bruggemann. Ja. Und ich dachte, wie schön, ne? der Name. Der Name ist auf dem Kind. Ne? Und ach, das ist wieder eins von denen. Eins von diesem Clan. Eins von dieser Familie. Ach, wieder ein Brueggemann. Schön. Und genauso ist das, will das Gott auch haben. Das, wo wir hinkommen, dass man sagt, ach, das ist wieder, einer von Gott. Er ist wieder einer. Oh, das gibt Probleme. Der wird sich womöglich einmischen. Der wird womöglich eine Meinung haben. Der wird womöglich eine Ansage machen, wie die Dinge sein müssen. Hat Jesus unentwegt gemacht, ne? Kam im Gottesdienst immer schlechter, Gottesdienstbesucher. Immer hat er gestört. Und findet dann irgendeinen Kranken und sagt, ja, was ist jetzt mit dem Kranken? Wollen wir nicht mal jetzt den Kranken dann mal heilen? Ist doch einer von euch. Ist doch euer Bruder. Na und? Der sitzt schon 50 Jahre hier. Das interessiert uns nicht. Außerdem ist Sabbat. Ja. Und Jesus sagt, ich habe da eine ganz andere Meinung drüber. Also ich bin der Meinung, der müsste geheilt werden. Weil mein Vater im Himmel ist im Geschäft des Heilens. Und ich würde sagen, sei heil. Darf ich am Sabbat das sagen? Nein, das darfst du nicht sagen. Du musst still sein. In der Kirche hält man sich ruhig. Und Jesus hat es dann einfach getan, hat einfach den da auch noch in die Mitte gestellt natürlich und gesagt, sei geheilt. Und der hat keinen Widerstand geleistet, obwohl Sabbat war, ließ sich heilen. Da wollten sie ihn umbringen. Ihr Leben, so ist das. Es ist total krass, ne? Aber wir sind geschaffen von Gott. Es sind nicht unsere Eltern, die uns geschaffen haben. Egal wie die Geschichte ist mit unseren Eltern. Wir sind durch sie geboren in die Welt, aber wir sind eigentlich von Gott. Stimmt das? Wir sind eigentlich von Gott. Und er will Söhne haben. Er bringt uns in die Welt in seinem Namen, als sein Gegenüber, damit wir diese Welt segnen, damit wir diese Welt verwandeln, damit wir die Welt retten, damit wir diese Welt heilen, dass wir all das eben tun, was man eben als ein Sohn Gottes tut. Damit wir beim Aldi an der Kasse sitzen. Genau. Und die Kranken heilen. Da kommen viele vorbei. Dann wird Aldi-Kasse ganz anders. Ne? Die Leute sagen, kommt, wir gehen in den Aldi. Also dieser Aldi, das ist unglaublich. Das Personal ist geschult. Das haben wir noch nie erlebt. Ne? Da gehst du durch und fühlst dich viel besser. Das ist sagenhaft. Ja. Aber so ist es. Das sind die Quellen, das sind ewige Quellen. Der Vater ist die Quelle schlechthin. Ne? Der himmlische Vater ist unsere Quelle schlechthin. Die allererste, größte Quelle ist er selbst. Er hat uns erwählt. Er hat uns gewollt. Er ist unser Gegenüber. Wir sollen ihn anschauen. Wir werden wie er. Wir machen genau das Gleiche wie er. Wir tragen seinen Namen. Wir gehören dazu. Aber wenn wir noch Waisenkinder sind, wenn wir das nicht empfinden können, wenn wir das Gefühl haben, ich bin ganz weit weg davon. Und ich meine, die ersten Jahre meines Christseins, ich konnte was mit Jesus anfangen. Ne? Aber mit dem Vater konnte ich überhaupt nichts anfangen. Der Vater, ich meine, keine Ahnung. Ne? Ich hatte negative Bilder von meinem eigenen Vater, die ich auf den himmlischen Vater projiziert habe. Ne? Und ich hatte auch kirchliche Bilder. Der Vater, das ist der große Richter, ne? Dem ist nur daran gelegen, hier Sündenmanagement zu betreiben. Und mehr wusste ich davon also so nicht. Ne? Und habe das gar nicht realisiert, dass Jesus die Sünden aus dem Wege räumt, damit wir wieder in unsere Position kommen, ne? damit das, was der erste Adam vermasselt hat, jetzt mit dem zweiten Adam, Jesus, jetzt dann mal weitergeht. Ne? Und wir sind geschaffen, um zu herrschen. Du sollst herrschen. Natürlich, wir haben die Bilder im Kopf von negativer Herrschaft. Es gibt auch eine positive Herrschaft. Eine schöpferische Herrschaft. Eine, die ein Paradies aus dem Chaos macht. Wäre das eine gute Herrschaft? Du kommst und das Chaos zittert. Oh, ein Sohn Gottes kommt. Schlecht für unser Chaosgeschäft. Der wird dann noch Ordnung reinsprechen und Licht und Segen und hoffentlich ist er still. Beschäftigen wir ihn. Damit er nie auf die Idee kommt, seinen Mund aufzumachen, über seine Situation zu sprechen. Wir sollen herrschen. Sehr schön, immer an dieser Stelle, natürlich Psalm 8, damit ihr seht, auch da wird das nochmal sehr schön ausgeführt. Psalm 8. Die wunderbaren Worte, da heißt es, ab Vers 4, wenn ich anschaue deine Himmel, schau doch mal, wenn ich anschaue deine Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Und wörtlich hier in der Elberfelder steht, wenig niedriger als Elohim. Sonst wird es für Gott benutzt. Das haben sie sich nicht getraut hier zu sagen, haben sie wie Engel, niedriger als die Engel. Nein, es ist in Wahrheit so etwas niedriger als Gott. Wir sind sein Gegenüber, ne? Nicht vergessen. Mit uns will er die Sache durchziehen. So, wir sind sein Gegenüber, sind nicht die Engel. Wir sind das Gegenüber, wir sind die Söhne. Wir sollen sein Bild in uns tragen und verwirklichen. Das sind wir. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Hurra! Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Ihr Lieben, wenn das wahr wäre, also wir haben diese Worte gehört, wir haben diese Psalmen, wir haben diese Dinge gelesen, wir haben das gehört und dann haben wir gesagt, okay, nächster Psalm. Wir gehen einfach zum nächsten über. Wir haben gedacht, das ist einfach nur, dass man das weiß. So, wir sind so eine Wissensgesellschaft geworden, ne? Wir wissen das alles. Ja, wir wissen das. Ja, Psalm 8 haben wir auch schon mal gelesen, ne? Und das mit der Schöpfung, ich meine, hallo, kann ich nur noch gähnen. Das haben wir so oft gehört und so oft gelesen. Nur angekommen sind wir da drin nicht. Ja? Wieso sind wir nicht in unserer Position? Wir wissen es doch alles. Ja, wir wissen es eben nur. Aber den Weg sind wir nicht gegangen. Es ist wie, das Wort ist die Türe. Jesus sagt auch mal, ich bin die Türe. Ja, jetzt kannst du über diese Türe, also eine große Theologie natürlich entwickeln, ne? Was das für eine tolle Türe ist. Wunderbar. Ne? Ja, aber irgendwann musst du auch durchgehen, du musst in die Realität gehen, die hinter dem Wort steht, in die Wirklichkeit, von der die Worte sprechen. Die sprechen ja von Realitäten, von Positionen, von Bedeutung, wer du wirklich bist. Das sagen die Worte. Ja, das weiß ich. Kann der Gottesdienst jetzt mal aufhören? Ich muss auch noch im Aldi einkaufen. Ja, natürlich. Und so sind wir Betrogene, oder? Wir sind nicht Täter des Wortes, wir sind Hörer. Wir wissen das alles. Aber reingegangen sind wir nicht. Denn wäre auch nur einer von uns drin, dann sähe doch alles anders aus, oder nicht? Du brächtest doch den Himmel auf die Erde. Das wäre doch dein Job. Ich bringe den Himmel auf die Erde. Ja, was sonst? Ja, aber bitte nach Feierabend. Ihr Lieben, man bringt den Himmel nicht nach Feierabend auf die Erde. Hast du das gedacht? Das ist sowas für nach Feierabend und am Wochenende. Wochenend Gott, Feierabend Herrlichkeit, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugefügt. Das ist so die Welt beansprucht uns ganz, ne? Die Welt beansprucht dich 100%. Die Welt betrachtet dich als ihr Eigentum. Du gehörst uns. Die Matrix sagt, du gehörst uns. Arbeite für uns und wenn du fertig bist, schmeißen wir dich weg. Nächster bitte. Du hast in der Matrix keine Bedeutung. Du bist ein Maschinenteil. Nicht mehr als das. Ersetzbar. Aber Gott ruft dich, sein Sohn zu sein. Hat Jesus das alles, was er getan hat, nach Feierabend gemacht? Hat er ein kleines Jesuszentrum gegründet, für am Wochenende kann man kommen, meine Predigt hören von Jesus. Also Jesus war so Fulltime Jesus, ne? Er hat ein Team von 12 Männern versorgt. Ist das eine kleine Firma schon? Wir lesen nachher dann auch von 70, dann auch mal so nebenher, schickt er da 70. Die waren auch noch irgendwie. Also wie ging das? Er fragt die Jünger, dann am Ende fragt er sie mal, und habt ihr jemals Mangel gehabt? Und sie sagen, nein, wir haben keinen Mangel gehabt. Als die Geschichte losging mit den Jüngern und mit dem Team und dass wir Fulltime brauchen, ne? Hat er den Jüngern gesagt, werft das Netz doch auf der anderen Seite aus. Ist das schwer? Würdest du das hinkriegen, Netz auf der anderen Seite auswerfen? Okay, sie haben das getan, auf der anderen Seite ausgeworfen, alle Fische waren zufällig gerade da und dann haben sie den Fang ihres Lebens gemacht und ihr Schiff drohte zu sinken, dann haben sie die Konkurrenz auch noch gerufen. Die mussten ihnen auch noch helfen, Konkurrenz sehr zufrieden. Der Fang hat gereicht, um zu sagen, auf Wiedersehen. Wir können jetzt mal was anderes machen. Familie ist gesichert. Bei dem Fang, das ist so viel, wie das reicht für das nächste Jahr. Ne? Die Sache ist geregelt. Komm, wir können gehen. So macht das Reich Gottes das. Und in dir drin, ja, aber die Rente. Und im Gottesdienst muss ich den Zehnten geben. Wovon? Und Jesus sagt zu Petrus, geh mit einer Angel. Geh mit einer Angel und fang den Fisch. Man tut sowas eigentlich nicht, ne? Aber Söhne Gottes schon. Also er geht hin, er fängt den Fisch. Der Fisch hat in sich dieses Goldstück. Da bestimmt eine ganze Unze. Oder noch mehr. Na, der Zehnte war. Für längere Zeit war diese Sache beglichen. Hä? Glaubt ihr, Gott weiß, wo das Gold ist? Ich meine, Gott lacht über diesen Scheiß, ne? Dass wir so abhängig sind von diesem irgendwie, dass wir auch mit dem Geld und so, das ist so, ich denke, Gott denkt sich, was ist das alles so verrückt? Ich meine, guck mal zum Fenster raus, diesen ganzen Wald, diesen ganzen Berg, diese ganze Massiv, das alles habe ich so gemacht. Ne? Wir brauchen eine Offenbarung, der Größe Gottes. Stimmt? So, du hast den Menschen nicht, du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Ja, das ist ja ziemlich viel, ne? Hast du Füße? Was ist da drunter? Also das ist so, ey, das ist unter deinen Füßen. Man sagt auch so, etwas unter die Füße kriegen, ne? So, da, ja, da, das haben wir dann, das haben wir bewältigt, das haben wir unter den Füßen. Und jetzt sagt Gott, hey, ich habe dich zum Herrscher gemacht über alle Werke meiner Hände. Oh, habe ich ja noch gar nicht mit angefangen. Wird immer Zeit, ne? Dass du anfängst und dass du fragst, Jesus, wie herrsche ich denn im Leben? Wir sollen, heißt es auch im Neuen Testament, wir sollen im Leben herrschen, ne? Durch den einen, Jesus Christus. Wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, soll die Gnade herrschen zum Leben. Sünde zum Tod, Gnade zum Leben. Herrschen, soll herrschen. Haben wir schon mal was über eine herrschende Gnade gehört? Ja, wir haben gehört, da gibt es einen Thron der Gnade. Ne? Ein Thron ist doch eine Herrschaft. Der Thron konfrontiert die anderen Throne und die anderen Mächte und sagt, wollen wir mal sehen, ne? Wer das letzte Wort hat. Ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Und der auf dem Thron sitzt, spricht, ich mache alles neu. Bist du dabei? Oder reicht es dir, dass du es weißt? Das mit der Berufung ist ganz echt, ne? Gott ruft uns heraus. Habt ihr schon mal gehört? Ekklesia? Ich glaube, das ist so die Herausgerufene. So, wir werden herausgerufen aus der Welt. Wir werden herausgerufen in sein Reich, in seine Herrschaft. Wir werden wieder Menschen. Wir werden wieder Männer. Wir werden wieder Söhne. Wir werden die, die wieder anfangen zu sagen, wie alles sein muss. Wir haben unsere Stimme abgegeben, vielleicht in eine Urne versenkt. Da ist sie dann also weg und da hat sie dann irgendjemand anderes. Nee, Gott gibt uns unsere Stimme zurück. Und er sagt, ich will von dir hören. Ich finde das interessant, wo die Geschichte mit Ninive und so diese Zerstörung der Stadt anstand. Nicht Ninive, hier mit Sodom und Gomorra. Und dann kommt Gott ja zu Abraham und sagt, hör mal, was machen wir? Was sagst du darüber? Also ich habe vor, diese Städte zu zerstören. Was hältst du denn davon? Ja, wie ich? Habe ich da auch noch was dazu zu sagen oder was? Und er will von ihm wissen, er lässt ihn aus der Sache nicht raus. Ich will hören, was sagst du dazu? Ja, Herr, aber wenn da noch ein paar Gerechte drin sind, dann können wir die Stadt doch nicht vernichten. Oder, und Gott sagt, naja, okay, also mit 100 Gerechten, okay. Und dann handelt Abraham ihn runter, 50. Oh Gott, okay, 50. Und dann geht das runter auf 10, glaube ich, ne? 10. Das ist, wie ein Vater mit seinem Sohn redet, oder? Ganz genau so ist das. Der beteiligt den da dran. Lass uns mal drüber reden, was hier vor sich geht. Ich habe was vor. Was sagst du dazu? Und von vielen von uns käme gar keine Antwort. Wir wüssten überhaupt nicht, dass wir gefragt werden. Hallo? Seit wann fragt man uns? Wir glauben gar nicht, dass wir die Söhne sind. Wir haben das noch nicht eingenommen, diese Position. Dass wir gefragt werden, dass wir was zu sagen haben, dass wir irgendwie da mal uns dazu mal jetzt positionieren sollen, was hier laufen muss. Ja, hallo, und wenn wir einen Fehler machen? Dann haften die Eltern für die Kinder. Also ich hoffe, ich konnte euch das nahebringen. Die erste totale Quelle für uns ist der Schöpfer, ist der Vater. Der hat die Himmel gemacht und die Erde. Der Teufel hat die nicht gemacht. Gott hat die gemacht. Und Gott hat immer noch vor, diese ganzen Himmel und diese ganze Erde wieder zurückzuholen und wieder zu heiligen und wieder göttlich zu machen. Amen. Hat er vor. Der will immer noch das erste und das letzte Wort haben. Und er will Söhne haben, Söhne, die er daran beteiligen kann, die sagen, hey, wir reden das Gleiche wie er. Wenn der das sagt, sagen wir das auch. Wir sind dabei, wir sind im Programm, wir machen mit, wir machen das auch. Und dann fängt Gott an, dir zu offenbaren, wie er das sieht, wie er das macht, wie er irgendwie dein Leben und dein Dorf und Deutschland und dies und das, und er zeigt dir Dinge und immer. Gott hat mir so viele Dinge gezeigt und ich habe ihn immer wieder gefragt, warum zeigst du mir das? Das ist mir viel zu groß. Wieso zeigst du mir das? Und Gott sagt, ja, ich will es dir mal zeigen. Ich will, dass du weißt, was ich tue. Und er hat mich mitgenommen in viele Dinge, die die ganze Welt betreffen. Und ich dachte mir, was, ich weiß nicht mal, wo dieses Land ist. Ich habe keine Ahnung, ne? Was da ist. Und Gott sagt, ja, dann guck mal auf deinen Globus oder was, finde mal raus, ne? Und Gott beteiligt dich an dem, was in der Welt, was er in der Welt tut. Hast du manchmal gedacht, ich sehe überhaupt nicht, was Gott in der Welt tut. Ich sehe nur, was das Chaos anrichtet. Ich sehe nur das andere. Aber Gott könnte dir schon auch zeigen, was er in der Welt tut. Und das ist viel mehr, als du weißt. Weil du hast ja noch nicht danach gefragt. Du könntest mal fragen. Mein lieber Vater, was machst du eigentlich in der EU? Ich höre da nur schwierige Sachen. Was machst du eigentlich? Und dann wird er dir das zeigen. Und dann musst du damit klarkommen, was er dir zeigt. Musst du verpacken. Musst du verkraften, dass du Dinge weißt, die sind groß und wunderbar und die wissen nicht alle. Und dann fragst du ihn, was mache ich mit der Offenbarung? Was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Und dann wird Gott dich weiterführen. Ja, wir machen das und das damit. Und wir beten das mal so und so. Und dann zeigt er dir, wie das weitergeht. Das ist Sohnschaft. Die ganze Gemeinde sagt, Amen. Wir singen noch ein Lied. Ich weiß, Freitagabend und Amen. Kennt auch die Sachen schon alle. Aber wir kennen sie nicht gut genug. Ne? Wir sind noch zu passiv. Wir hören uns das an, um es wieder zu vergessen. Nicht, um da hineinzugehen. Nicht, um zu begreifen, das ist unser Leben. Es ist aber unser Leben. Es ist aber so. Und die Welt wartet, die Schöpfung wartet, dass wir dann auch da wirklich irgendwie aufwachen und begreifen, ja, das ist uns gegeben, das ist unseres. Das war für mich auch der Hammer, ne? Die Geschichte, ich habe sie immer wieder erzählt mit dem Krankenhaus. Ne? Krankenhaus, Krankenhaus, schrecklich, Krankenhaus, kein Personal, viele Kranke, viele Kunden, wenig Personal. So, und dann wurde ich immer bitterer über diese Arbeit, diese schreckliche Pflegearbeit, wo man so viel lügen muss, ja. Man kann das nie erfüllen, aber abzeichnen muss man alles, ja. Und dann zeichnest du alles schön brav ab und weißt, alles ist Lug und Trug, alles ist von vorn bis hinten Beschiss. Und jeder weiß das. Aber so machen wir es. Ich bin auch bitter darüber geworden. Ich habe auch gemerkt, ich fange an, das zu hassen. Noch ein Patient und noch ein Patient und wir können schon nicht mehr. Und dann kommt wieder einer und noch. Und es ist zwanghaft, es ist schrecklich. Und dann eines Tages, ich war schon sehr bitter geworden, dann hat Jesus zu mir gesagt und hat gesagt, wie hättest du es denn gern? Und ich wusste gar nicht mehr, ich wusste nur, was ich nicht will. Kennt ihr das? Du weißt alles, was du nicht willst, aber was du willst, das weißt du nicht. Ja, das wäre aber mal eine gute Frage. Ne? Ja, also was will ich denn nun? Ne? Und ich habe auch Jesus gesagt, alles, was ich nicht will. Und er sagt, aber was willst du denn? Ich will von dir wissen, was du willst, und zwar morgen. Und ich, morgen auch noch. Das ist ja so nah, das ist ja schon morgen. er sagte, nein, morgen. Wie soll es morgen sein, wenn du auf der Station bist? Sag mal. Und ich stotter und habe mir dann also überlegt, irgendwie so ein paar ganz fundamentale Dinge, wie es gut wäre. Das war noch, so, was mir dazu einfiel. Ne? Und ich ging am nächsten Tag auf die Station und es ward so. Mein Verstand hatte keine Erklärung, weil alles, was passiert war, ging gar nicht. Das war alles gar nicht möglich. das hat mir mein Verstand auch schon vorher gesagt, dass das gar nicht geht, was ich da will. Es war aber so. Und zwar komplett. Alles war so. Ich ging wie ein Träumender nach Hause. Und Jesus sagte, und morgen? Und er hat mich sowas von genervt. Und sowas von trainiert. Und sowas von erzogen. Jeden Tag zu sagen, wie das morgen auf der Arbeit sein soll. Wie das gut wäre. Wie das schön ist, wie das richtig ist. Ich sollte es sagen. Und Jesus hat mir gesagt, niemand außer dir sagt was darüber. Die anderen sind alle fertig. Die Patienten wie das Personal, alle sind fertig, alle sind am Limit, alle sind kaputt. Du bist der Einzige, der seinen Mund auftut und der so im Gebet sich hinstellt und sagt, und ich sage, es soll so sein. Und dann wurde das so. Und dann wurde das immer besser und dann wurde das und es wurde. Aber wenn ich aufgehört habe, brach es wieder ein. Ich fiel wieder zurück in die alten Gleise, dass alles negativ ist. Und so ging das weiter und ich habe Jesus gefragt, und wie geht das und wie werden diese Kranken eigentlich gesund? Wir haben ja gar keine Zeit, auch nur für einen einzigen zu beten. Ich meine, wir haben ja keine Zeit. Ne? Manche stellen sich das so vor, ja, du bist im Krankenhaus, du kannst ja für die Kranken beten. Ja, und wann? Wann denn eigentlich? Ne? Ist ja gar nicht vorgesehen. Ja, und so. Aber dann hat Jesus das immer weiter gezeigt, wie das geht und wie er das macht und wie das in diesem Krankenhaus und in dieser Station, wie das funktioniert. Und es wurde immer besser. Ja, das erzähle ich immer gern, dieses Zeugnis, weil einfach auch mein Verstand hat mir auch gesagt, hey, bin ich der Gesundheitsminister oder was? Ich habe doch überhaupt nichts zu sagen. Was soll ich hier sagen? Ne? Ich habe nichts zu sagen. Und Jesus, ja, das meinst du, dass du nichts zu sagen hast. In Wahrheit hast du was zu sagen. Ist nämlich deine Arbeit. Ist deine Arbeitsstelle. Da hast du was zu sagen. Über die von einem anderen nicht, aber über deine hast du schon auch was zu sagen, ne? Sag mal, wie du es willst. Und das kannst du jetzt auf alles übertragen, auf deine Ehe. Sagst du, wie es sein soll, oder sagst du es nicht und erleidest, dass es so läuft, wie du es eigentlich nicht willst? Es kann sein, dass du auch deinen Mund im Gebet nicht aufgemacht hast und nicht gesagt hast, ja, wie es denn sein soll. Ne? Du bist ein Opfer, dass es eben irgendwie ist, wie es will, nicht wie du willst, was immer auch es ist, was dann bestimmt. Es ist in allen Dingen so, in allen Dingen ist es so. Wer sagt darüber was? Und du bist der Mann und du bist die erste Adresse, dass Gott sagt, ich würde mal gern wissen, was sagst du eigentlich über dieses Chaos hier? Was sagst du über diese Ehe? Was sagst du eigentlich über die Kinder? Was sagst du über das, das, das? Und du merkst, oh Mann, das ist ja eine richtige Arbeit. Das ist ja eine richtige Arbeit. Ich muss mir ja richtig Gedanken machen, wie man herrscht. Ich muss ja richtig mir Gedanken machen, wie das alles gut wäre. Das habe ich ja immer anderen überlassen. Und mich dann beklagt. Die Schule, die Lehrer, die Politiker, die, der, das. Und Jesus, okay, bist du fertig? Dann lass uns mal zurückkommen zu dir. Was sagst du darüber? Und ihr Lieben, also das ist so fundamental. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass wir was zu sagen haben, wir fühlen uns männlich. Wir fühlen uns gut. Das ist auch gut. Wir fühlen uns richtig. Wir haben dann das Gefühl, und das Gefühl ist wahr, ey, wir tun unseren Job. Wir herrschen. Wir haben angefangen damit. Wir tun es. Es ist ja nicht zu fassen. Ja? Wir tun es. Wir machen das wie Jesus. Was wir den Vater sehen. Der Wille Gottes ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ist das nicht zufällig auch dein Wille? Wir sagen immer, ja, wir wissen ja nicht, was Gott will und keiner. Und das ist ja ein Rätsel und wir wissen ja nicht, was der will. Ja, der will das Gute. Willst du auch? Ja. Ja, dann sprich das Gute. Wohlgefällig. Ich bin dabei. Warum soll ich das Wohlgefällige nicht wollen? Also, ja. Das Vollkommene meint nicht das Perfekte, das Vollkommene meint das Reife. Reif. Reife Frucht. Will ich auch. Aber wir sind müde, wir sind passiv. Wenn du anfängst zu reden, dann merkst du, oh, du bist das nicht gewohnt, dass du deinen Mund aufmachst und über die Dinge etwas sagst. Du fühlst dich vielleicht ganz irgendwie komisch und verkehrt und das hast du ja noch nie getan und deine Umstände sind auch verwundert. Was? Der Mann redet auf einmal. Bisher hat er ja nur geschwiegen. Ne? Das Schweigen der Männer. Und jetzt auf einmal fängt er an zu reden und auf einmal fängt er an, was zu wollen. Und auf einmal, wir haben gedacht, wir haben den so fertig gemacht, dass der nie wieder den Mund aufmacht, ne? Und dass der nur noch ein bisschen Fernseh guckt und Bier trinkt und gut ist. Wir haben gedacht, wir sind fertig mit dem Typen. Und jetzt auf einmal fängt er an, sich Gedanken zu machen, ob er vielleicht irgendwie Gottes Sohn ist oder was. Das müssen wir dem mal schwer wieder austreiben. Ne? Da geht ja gar nicht. Also wenn der die Wahrheit über sich entdeckt, wenn der irgendwie irgendwann begreift, er ist der Erwählte, er ist ausgerechnet der, wie in den Filmen, ja. Der dachte, er ist der Loser und der Niemand und er ist sowieso völlig egal. Ne? Und jetzt auf einmal ist er die Schlüsselperson. Und das Licht geht auf über ihm und die Herrlichkeit erscheint über ihm. Und die ganze Welt wartet auf dich, was du sagst. Könnt ihr euch vorstellen, was der Teufel macht? Natürlich will der Teufel alles daran setzen, dich für immer zum Schweigen zu bringen, dich sowas von zu frustrieren, dich sowas von fertig zu machen, dich sowas von klein zu machen, dass du niemals mehr auf die Idee kommst, dass du aufstehen könntest und auf einmal eine Ansage machst. Das ist ungeheuerlich. Ja. Das ist so wie in den Märchen, wo der König irgendwie, der ist vergiftet und der liegt da, der ist wie versteinert und der hat schon 100 Jahre lang nichts mehr gesagt. Und dann auf einmal irgendwie wird der Bann wird gebrochen, der Zauber wird von ihm weggenommen. Und auf einmal steht dieser König also irgendwie wieder auf und fängt an, ein König zu sein. Und all die ganze Welt zittert, ja, weil der König ist wieder erwacht. Willst du nicht auch aufwachen, dass du ein Mann bist, ein Sohn? Wach auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Dein Verstand will alles vorher wissen. Steh auf. Wach auf, steh auf aus dem Bett, dann sehen wir mal weiter. Es wird dir nicht erst alles gezeigt werden. Und wenn du alles weißt und dein Verstand alles weiß, dann wirst du dann mal aufstehen. Dann wirst du nie aufstehen. Du musst das Risiko eingehen, ohne alles zu wissen. Ehrlich gesagt, weißt du überhaupt nicht, wie man wach ist. Du weißt ja nicht, wie man herrscht. Du weißt ja auch gar nicht, wie man lebt. Woher weißt du das? Das hast du ja noch nicht getan. Was will dein Verstand berechnen? Der kann das nicht berechnen. Und das ist die Situation, es ist ein Vertrauensschritt. Gott, ich will aufwachen, ich will ein Mensch sein, ich will ein Mann sein, ich will meinen Mund, meine Stimme finden, ich will anfangen, wenigstens etwas zu sagen über meine Welt, was nur ich sagen kann. Das kann meine Frau nicht sagen, die Kinder auch nicht, der Hund auch nicht. Musst du tun, musst du machen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Egal, komm. Lass uns aufstehen. Lass uns ins Bad gehen. Nächster Schritt. Lass uns mal duschen. Lass uns mal Reinigung. Lass uns dich mal durchreinigen. Ne? Dann geht es dir schon besser. Und vielleicht finden wir auch noch Kleider. Und so geht das. Mit dem Anfang anfangen. Alles zurück auf Anfange. Mein Motto ist, alle Brüder werden Menschen. Ich habe festgestellt, wir haben in den Gemeinden viel Unmenschlichkeit. Ist euch schon mal aufgefallen? So, man versteht das gar nicht. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Dass wir so viel Unmenschlichkeit haben. Weil ich denke, ein Grund ist darin zu sehen, dass zu wenige Gemeindemitglieder sind Menschen geworden. Sie sind, man sagt das so leichtfertig, du bist wiedergeboren. Ne? Aber vielleicht sind wir so ganz, ganz, ganz durch wiedergeboren, doch noch nicht. Ne? Es ist ja so, vor der Geburt ist ja auch noch was. Ne? Eigentlich beginnt es mit einer Zeugung. Paulus sagt, ich habe euch gezeugt durch das Wort. Okay, jetzt geht es los. Das nennen die meisten Wiedergeburt. Nein, 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 das ist erst die Zeugung. Jetzt ist die Saat angekommen. Jetzt wirst du ausgebrütet. Jetzt wirst du also 9 Monate lang, habe ich mir sagen lassen, im Natürlichen, wirst du irgendwie also fähig gemacht, für die Wirklichkeit, die größer ist als die da drin. Für die Wirklichkeit da draußen. Ne? Also dieser Fötus, der ist angeschlossen zunächst an diesen ganzen inneren Kreislauf, aber jetzt muss er ja fähig werden für draußen. Für außerhalb, für die größere Wirklichkeit. Wir könnten sagen, das ist wie der Himmel. So, und du kannst dem Fötus viel erzählen, wie das da draußen ist. Ich weiß nicht, was er davon hält und so, und ob er das glauben kann. Aber dann kommt der Punkt, dass die Geburt ansteht und jetzt wird er durch diesen Kanal, also rausgepresst mit Blut und Schweiß und Tränen und Schreien, wird er rausgepresst in die Wirklichkeit. Geburt. Jetzt ist das Kind geboren und die Nabelschnur wird abgeschnitten und das Alte ist vergangen. Da kann man auch gar nicht mehr hin zurückfallen. So, das ist abgeschnitten, das ist vorbei. Jetzt bist du in der Welt. Und Wiedergeburt ist das. Jetzt bist du durchgeboren. Jetzt bist du im Reich Gottes. Und diese himmlischen Dinge sind für dich nicht mehr so, wie wenn du noch da im Bauch bist und du hörst da ein bisschen den Gemurmel von deinen Eltern, die reden über das Reich Gottes. So, jetzt bist du da drin. Jetzt bist du angekommen. Und der Heilige Geist, er nimmt dich entgegen und er führt dich in diese größere, diese geistliche, diese himmlische Wirklichkeit ein. Das ist sein Job. Er hat die Aufgabe, dich für den Himmel, für die größere Wirklichkeit zu erziehen. Das ist seins. Das macht er. Er wird euch alles erklären, sagt Jesus. Und er wird euch alles zeigen. Der wird euch alles erklären. Der wird euch das könnt ihr jetzt nicht. Das begreift ihr nicht. Ne? Aber dann wird er euch das alles offenbaren. Wie kann es sein, dass der Heilige Geist eine so mindere Bedeutung hat in vielen Gemeinden? Das ist doch nicht auszudenken. Ne? Wie soll das mit der Wiedergeburt, wie soll das, was soll da werden mit den Geborenen? Das ist ja fatal. Ne? So, der Heilige Geist ist mütterlich. Er nimmt uns und er nährt uns und er führt uns und er macht das alles mit uns wie eine Mutter mit den Kindern. Alles, alles. Jeden Tag. Bis wir auf die Beine kommen. Und bis wir selbstständiger werden, stärker werden.